Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zum Ersten ist die physische Nähe, die räumliche Nähe allein nicht allein ausschlaggebend für das Infektionsrisiko. Und das ist ja das, was das Handy-Tracking misst. Das misst ja lediglich die Meter, die ich Abstand zu jemandem anders hatte. Zum Zweiten befürchte ich, dass durch dieses Handy-Tracking Menschen unnötig verängstigt werden, weil sie dann meinen, in Gefahr gewesen zu sein und es vielleicht gar nicht waren. Und drittens halte ich es nicht für verhältnismäßig, weil hier doch ganz massiv in die Persönlichkeitsrechte eingegriffen wird. Und ich halte das gemessen an dem zu erwartenden Erfolg nicht für angemessen.
So argumentierte Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig in einer Talkshow über das Handy-Tracking von Menschen in Zeiten von Corona. Die Plattform netzpolitik.org hat nun ein Konzept vorgestellt, wie solches Handy-Tracking möglich sein kann, ohne dass Datenschutzregeln verletzt werden. Und darüber wird seitdem kräftig diskutiert. In Berlin sollen nun entsprechende Technologien in einem Feldtest der Bundeswehr erprobt werden. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Peter Welchring, unser Fachautor für Digitales. Peter, was genau ist geplant bei diesem Kontakt-Tracking?
Ja, vor 2 Wochen hat Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, ja schon auf einer Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass solche Tracking- oder Tracing-Werkzeuge ganz hilfreich sein könnten, um diejenigen Menschen schneller zu identifizieren, die eben Kontakt zu einem Infizierten hatten. Und er verwies da auf eine Arbeitsgruppe, die schon seit einigen Wochen, das sind jetzt insgesamt schon 5, an einer datenschutzfreundlichen Technologie arbeitet. Die ist ja seit 2 Tagen auch unter dieser Abkürzung PEP-PT an die Öffentlichkeit gegangen. Aber auch beim Hackathon Wir versus Virus am vergangenen Wochenende, da haben ja mehrere Gruppen an solch einem Konzept gearbeitet. Also solche Konzepte entstehen gerade und haben eine gewisse Konjunktur. Und hier soll eben bei diesen Konzepten nicht mit Funkzellenauswertung oder Bewegungsdaten gearbeitet werden, denn das wäre zu ungenau. Und das würde auch die informationelle Selbstbestimmung der Menschen sehr stark gefährden. Stattdessen soll es hier nur um die Kontaktdaten gehen, die ein Smartphone mit anderen Smartphones austauscht. Wer also beispielsweise eine bestimmte Zeit, etwa 15 Minuten, in meinem engeren Umkreis war, etwa 1 bis 2 Meter, dessen Handy-ID wird auf meinem Smartphone verschlüsselt gespeichert. Und meine Handy-ID, die wird dann auf dem anderen Smartphone gespeichert, ebenfalls verschlüsselt. Und diese Handy-IDs, die werden regelmäßig mit kryptografischen Mitteln neu generiert, alle 15 oder 30 Minuten. Und werde ich jetzt positiv auf das Coronavirus getestet, dann lade ich einfach die auf meinem Smartphone gespeicherten Handy-IDs auf einen Server hoch. Und der Server, der kann diese IDs nicht entschlüsseln, aber er kann eine Nachricht an die Smartphone schicken, mit denen mein Smartphone eben einen Kontakt aufgezeichnet hat. Und in der Nachricht könnte dann etwa stehen, jemand aus Ihrem Kontaktkreis, der ist jetzt Corona-positiv getestet worden, bitte lassen Sie sich doch auch testen.
Also die Rede ist ja mal wieder davon, dass die Verarbeitung der Daten anonym verläuft und keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Also doch keine Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte, wie von vielen befürchtet.
Ja, kommt drauf an. Das wird in der Diskussion gerade ein bisschen ausgeblendet. Ausgeschlossen werden kann so ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte hier eben gerade nicht. Das hören die Befürworter dieser Technologie nicht so gerne, aber wir haben es hier eben nicht mit anonymen Daten zu tun, wie immer behauptet wird. Wir haben es hier nur mit pseudonymisierten Daten zu tun. Die Handy-ID, die da alle Viertel oder halbe Stunde erzeugt wird, das ist ja ein Pseudonym fürs Handy, auch wenn die nur 15 oder 30 Minuten gilt. Und die IDs, die dann auf meinem Smartphone gespeichert werden, die nutzen ja nur was, wenn der Smartphone-Besitzer, mit dem ich da Kontakt hatte, auch davon erfährt, dass ich Corona-positiv getestet bin. Und dann wird's kribbelig. Damit nämlich die Smartphones meine Kontakte diese Nachricht kriegen können, muss der Server, auf den die Liste mit den IDs hochgeladen wurde, nämlich eine digitale Adresse des Smartphones haben, an die der Kontaktalarm geschickt wird. Und das ist bei den Konzepten, die hier diskutiert werden, zwar nicht die Telefonnummer, das ist schon mal gut, aber trotzdem gibt's Probleme.
Und wie stellen diese Tracking-Apps, um die es ja geht, jetzt fest, dass ich mit einem anderen Menschen Kontakt hatte? Und wie wird da gearbeitet eigentlich technisch?
Ja, das soll mit einer Funktechnologie passieren, nämlich mit Bluetooth. Und das ist eine Funktechnik für den Nahbereich. Und die Smartphones, die sollen ihre IDs dann austauschen, wenn beide Smartphones so 1 bis 2 Meter eben für eine bestimmte Zeit, etwa 15 Minuten oder so, beieinander waren. Das ist in Feldtests jetzt auch schon gemessen worden. Die Bundeswehr hat sich da sogar beteiligt inzwischen schon. Es gibt noch weitere Feldtests, denn Bluetooth gilt da als nicht so ganz zuverlässig, was die Reichweite angeht, aber auch was die Betriebszuverlässigkeit angeht. Und für die Plattform, die sich da nennt Pan-European Privacy Protecting Proximity Tracing, also diese PEP-PT, an der 130 Wissenschaftler beteiligt wird, da sind die ersten Tests in diesem Fall positiv verlaufen, sagen sie. Allerdings, sie können im Augenblick noch nichts dazu sagen, wie tatsächlich dann die sogenannte digitale Adresse, über die dann die Kontaktverfolgung aufgenommen wird und über die dann die Nachricht geschickt wird, auch wirklich abgespeichert wird. Weil die muss ja zusammen mit meinen Handy-IDs auf den Server hochgeladen werden. Und da könnte es dann doch ganz erhebliche Probleme geben, weil nämlich Kontakt-IDs, die da Handy-IDs, die hochgeladen werden und dieser Smart-Token, die könnten dann identifizierbare Hinweise geben für die Infizierten oder für die anderen Kontakte.
Kontakt-Tracking in Zeiten von Covid-19, das war mein Kollege Peter Welchering über Risiken und Nebenwirkungen, das Tracking von Personen mit Covid-19.